Herzlich willkommen zur zweiten Episode des dreiteiligen Podcasts Gemeinsam durch den Wörterwald. Grundbildung als Voraussetzung für mehr gesellschaftliche Teilhabe. Mein Name ist Michael Stein. Schön, dass Sie zuhören. Mit diesem Podcast begleiten wir die Fachtagung, die am 18. Februar online stattgefunden hat. Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden gab es da. Und in der ersten Podcast-Episode ging es um den wissenschaftlichen Blick auf Alphabetisierungskurse und politische Grundbildung. Und in dieser zweiten Episode, da gehen wir in die Praxis, ein Workshop bei der Tagung beschäftigte sich unter anderem mit Wahlen als aktivierendem Thema in Alphabetisierungskursen. Kann man Teilnehmende in Alphabetisierungskursen für Themen der politischen Grundbildung begeistern und wie können mögliche Unterrichtsformen aussehen? Input kam in dem Workshop unter anderem von Dr. Günther Hinken. Er ist Leiter der Volkshochschule in Leverkusen und hat sich vor 2 Jahren zusammen mit seiner Kollegin Maike Altenkamp an der Volkshochschule in Essen in einem Pilotprojekt zu den damaligen Kommunalwahlen mit politischer Grundbildung in Alpha-Kursen beschäftigt. Und ich freue mich, dass er jetzt noch einmal zugeschaltet ist. Hallo Herr Hinken.
Guten Tag, Herr Stein.
Ein Schwerpunktthema der Tagung war ja politische Grundbildung. Und wenn wir uns dem Thema nochmal nähern, was würden Sie sagen, wie würden Sie den Begriff Politik überhaupt definieren, wenn wir mal so anfangen?
Ja, vielleicht beginnt man dann ganz einfach mit der ursprünglichen Bedeutung, mit der Begriffsklärung. Politik kommt vom altgriechischen Polis, die Stadt in der Antike oder im antiken Griechenland. Und bei Politik geht es in diesem Sinne um all die Dinge, die die Stadt betreffen, das heißt, die das eigene Leben und das meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger betreffen. Insofern hat das schon vom begrifflichen Ursprung einen sehr hohen Lebensweltbezug.
Und wenn wir jetzt den zweiten Begriff dazu nehmen, also die Grundbildung, also wie kann man sich das vorstellen oder wie muss man sich das vorstellen? Wie bildet man jemanden politisch vom Grund auf oder wie legt man da eine Basis? Also was ist politische Grundbildung? Wie kann man das definieren?
Ja, vielleicht sollte man da ein Missverständnis vorbeugen. Es geht nicht um eine Mindestpolitisierung für eine besondere, spezielle Zielgruppe, sondern es bei politischer Grundbildung geht es erstmal um eine Wortzusammensetzung, nämlich in Grundbildungskursen, in Alphabetisierungskursen überhaupt politische Themen zu besprechen. Es ist ja, vielleicht darf ich da nochmal kurz ausholen, politische Teilhabe hängt ja allzu häufig eben von einem hohen Maß an Literalität, also Lese-Rechtschreibkompetenz ab in der Praxis. Das beginnt alleine schon mit der Wahlbenachrichtigung, die wir alle vor Wahlen bekommen, die sehr komplex ist, sehr dicht, sprachlich sehr dicht formuliert und hört mit den Wahlprogrammen der Parteien nicht auf. Und wenn 10% der Bevölkerung eine Lese-Rechtschreibschwäche haben, dann ist dieser Teil der Bevölkerung einfach benachteiligt, wenn sie hohe Lese- und Rechtschreibkompetenz benötigen, um politisch partizipieren zu können.
Aber trotzdem denkt man ja jetzt, wenn man auf der einen Seite Alphabetisierungskurs hört und auf der anderen Seite politische Grundbildung, denkt man ja nicht unbedingt daran, dass das beides jetzt irgendwie miteinander was zu tun hat. Wo ist da die Kombination?
Ja, wenn man jetzt Teilnehmende von Grundbildungskursen fragt, dann sagen die auch zunächst nicht, dass sie jetzt ganz sicher und ganz viel Politik haben wollen. Die wollen lesen und schreiben lernen. Und trotzdem ist das, was ich ja gerade sagte, nicht von der Hand zu weisen. Und das wird auch von den Teilnehmenden so empfunden, dass sie häufiger das Problem haben, nicht an den politischen Diskussionsprozessen in Gänze teilnehmen zu können. Da ist ein Bedarf und den formulieren die auch, nicht sehr offensiv, weil sie gelernt haben, mit ihren Schwächen auch sich zurückzuhalten in der Gesellschaft, durchzukommen. Aber wenn man nachfragt, dann interessieren sie sich sehr für Politik und beklagen, dass sie es häufig von der Komplexität her im sprachlichen Sinne nicht verstehen. Und da ist es dann eben wichtig, dann den Lebensweltbezug, den ich eingangs schon mal erwähnt hatte, in diesen Kursen und bei dieser Zielgruppe sehr in den Vordergrund zu bringen.
Ist das auch eine Motivation, um sich besser mit politischen Themen auseinandersetzen zu können, dafür besser lesen und schreiben zu lernen?
Das spielt dann innerhalb etwa eines Pilotprojekts, was wir durchgeführt haben, spielte das durchaus eine Rolle. Dann auch zu sagen, okay, also wenn ich mich jetzt mit politischen Inhalten der Parteien auseinandersetze, dann macht das schon Sinn, dass ich auch komplexere Sätze auch lesen kann. Bloß man, wie gesagt, man darf es auch nicht zu ambitioniert angehen. Es geht darum, zunächst einmal diese Zielgruppe auf systematische Art und Weise mit diesen politischen Inhalten in Kontakt zu bringen. Mhm. Und nicht die Frustrationserwartung zu erfüllen, die sie ansonsten gerne bei diesem Thema selber haben. Nämlich den Frust zu erleben, dass sie einer langen, komplexen politischen Diskussion nicht folgen können.
Mhm. Gibt es eigentlich einen Unterschied, was politische Grundbildung angeht, dabei, ob in diesen Alphabetisierungskursen jetzt Teilnehmende sind, die deutsche Muttersprachler sind oder ob das Menschen sind, für die Deutsch eine Fremdsprache ist?
Auf jeden Fall gibt es da einen Unterschied. In manchen Bereichen sind es ähnliche Problematiken, natürlich die Lese-Rechtschreibschwäche, aber im Gegensatz zu Zuwanderern, die der deutschen Sprache jetzt von Seiten der Muttersprache nicht befähigt sind, haben einheimische Alphabetisierungsschülerinnen und Schüler ja keine Konversationsschwäche. Sie können in der Rede sehr flüssig Deutsch. Das haben sie ja gelernt. Das ist ja ihre Muttersprache. Und das ist der Unterschied zu den Zuwanderern. Und deshalb geht es da sehr wohl darum, eine Binnendifferenzierung vorzunehmen, unterschiedliche Ansätze dort zu verfolgen. Zum Beispiel haben wir ein anderes Projekt mit Zuwandererkursen gemacht, wo sie zunächst einmal in ihrer eigenen Muttersprache sich über Inhalte in Kleingruppen unterhalten. Also auf Französisch, auf Englisch, in Swahili oder auf Russisch. Mhm. Und dann mit einzelnen Beispielen in deutscher Sprache, wenn man so will, diese Grunddiskussionen, die sie in ihrer Muttersprache zunächst geführt haben, dann aufzunehmen. Aber das ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass es sehr wohl Unterschiede von den Zielgruppen gibt.
Mhm. Nun ist ja Politik ganz allgemein komplex, schwierig, vielleicht sogar trocken. Wie kann man denn solche Themen, solche politischen Themen Menschen nahebringen, die ja die Probleme haben zu lesen oder zu schreiben? Können Sie ein paar Beispiele sagen, wie sowas gehen kann?
Also zunächst einmal kann man von der politischen Bildung her betrachtet sagen, dass alle Menschen auch einen gleichen Startpunkt haben, nämlich sie interessieren sich für die Dinge, für die sie sich interessieren. Und alles, was dann eher so ein bisschen abstrakter daherkommt, ist dann nicht so sehr im Fokus. Bei in Alphabetisierungskursen befindlichen Personen, da geht es noch viel mehr um intrinsische Motivation, wie wir Pädagogen das sagen oder nennen. Mhm. Mhm. Also noch viel größer den Lebensweltbezug zu haben, noch viel mehr die Probleme im Alltag zu erfahren, die Schülerinnen und Schüler haben. Und wie wir aus Interviews gehört haben, geht es auch darum, den persönlichen Kontakt zum Beispiel mit Politikerinnen und Politikern sehr stark in den Mittelpunkt zu stellen. Also alles, was sie quasi im Dialog mit anderen Menschen, wo sie ja geübt drin sind, wenn man das quasi in den Unterricht hineinbringt, ist die Motivation extrem groß und ist auch die Kompetenz wiederum, die Konversationskompetenz ebenso groß, sodass man dann eben auch in einen politischen Dialog kommen kann. Und da haben wir zum Beispiel, ein Beispiel war, dass wir ein Projekt gemacht haben, eine Diskussionsreihe, wo die Menschen dann eine Art Speed-Dating gemacht haben mit Politikern. Bloß sehr viel langsamer, als man das vielleicht aus dem Flirt-Zusammenhang kennt. Aber direkt an einem Tisch zu sitzen mit einem Politiker, mit 4, 5 Schülerinnen und Schülern, die dann eben innerhalb von 10 Minuten ihre Fragen an die Politiker stellen konnten. Und dann wechselte man dann eben auch wiederum die Tische. Also der persönliche Kontakt, die persönliche Begegnung und dadurch dann eben ein persönliches Gespräch gestaltet zu haben, das ist ein wesentlicher Zugang zu politischen Themen.
Wie stark ist das Interesse denn eigentlich überhaupt, wenn Teilnehmende jetzt eigentlich in Alphabetisierungskursen sind und wenn die dann mitkriegen, dass da jetzt offensichtlich auch politische Grundbildung stattfinden wird? Gibt es auch Teilnehmende, die sagen, nee, möchte ich gar nicht, interessiert mich auch nicht, oder?
Die gibt es. Das vorrangige Interesse der Teilnehmenden ist, Lesen und Schreiben zu lernen. Mhm. Und alles, was das stört, das geht auf Dauer dann eben schon auf die Motivation. Mhm. Also muss man sehr klug, wenn man so will, die politischen Inhalte dort integrieren. Das kann man natürlich machen, indem man zum Beispiel alleine den Gruppenbildungsprozess zu Beginn eines Kurses schon so ein bisschen mehr zelebriert. Weil dieser Gruppenbildungsprozess ja auch ein politischer Prozess ist im Kleinen. Also wer kommt da zusammen? Welche Nationalitäten kommen möglicherweise da zusammen? Welche sozialen Schichtungen? Wer sagt was? Wer ist stiller? Und wie kann man seine Interessen formulieren innerhalb des Kurses? Werden nur Themen gemacht, die der Lehrer vorgibt, oder kann ich auch vielleicht selber Themen setzen. All das sind natürlich schon auch politische Themen. Aber das muss man, wie gesagt, sehr klug integrieren, sehr niedrigschwellig machen, auch Anlässe nehmen. Vor Wahlen ist dann schon immer ein Interesse daran, auch Diskussionen verfolgen zu können und auch sich auf die Wahl vorbereiten zu können. Aber man muss auch die Lese- und Rechtschreibanlässe immer wieder betonen, weil es eben ums Lesen und Schreiben geht für die Teilnehmenden. Aber da findet man zum Beispiel in so einer Wahlbenachrichtigung, die wir alle bekommen in Form von einer Postkarte, sehr, sehr viele Beispiele, wie man auch die Lese- und Schreibkompetenz erhöhen kann. Also alleine das Wort Oberbürgermeister ist schon ein schwieriges.
Politische Grundbildung und Alphabetisierungskurse zusammen, das ist ja schon sehr anspruchsvoll, eben auch für die Kursleitenden. Wie ist da die Kompetenz verteilt? Wie ist da die Bereitschaft und auch die Fähigkeit bei den Dozierenden im Moment eben tatsächlich sich mit solchen komplexen Dingen auseinanderzusetzen?
Das ist häufig verbunden mit einer hohen Motivation, weil die das politische Thema auch interessant finden, aber es ist natürlich auch verbunden mit einer Unsicherheit und auch mit einer nicht so sehr ausgeprägten Kompetenz im Bereich der politischen Bildung. Ihre Kompetenz ist eben in der Sprachvermittlung. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass man sie mit diesem Thema der politischen Bildung nicht alleine lässt, sondern dass Dinge zusammen mit dem Kollegen zum Beispiel der politischen Bildung oder anderen Menschen Dinge entwickeln lässt oder vorbereiten lässt, die sie dann, also die Kursleitung der Alphabetisierung, in ihrem Unterricht anwenden können. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass sie nicht allein gelassen werden, sodass sie dann eben ihre Sprachvermittlungstätigkeit sehr kompetent mit denen der politischen Bildung verbinden können.
Und wie ist das ganz konkret? Wie kann das ganz konkret aussehen? Also dass die Kolleginnen und Kollegen sozusagen sich untereinander unterstützen?
Das ist ein Punkt, natürlich kollegiale Beratung. Ein weiterer Punkt ist, in unserem Pilotprojekt gab es die Unterstützung eines Praktikanten, also eines Studierenden, der zum Beispiel die Parteiprogramme der antretenden Parteien zu einer Wahl aufbereitet hat, in sehr einfacher Sprache und das auch in Form einer Grafik gebündelt hat. Daraus ist dann zum Beispiel auch eine Art Quiz entstanden, sodass die Teilnehmenden auf spielerische Art und Weise bestimmte Themen aus der politischen Diskussion vor sich hatten, also kommunale Themen wie Müllversorgung, ÖPNV, mit nationalen Themen, Gesundheit oder eben auch Verkehr, mit internationalen Themen, Kriege, Handel, Wirtschaft. Und sodass dann auf spielerische Art und Weise mit diesem vorbereiteten Quiz oder Puzzle dann eben auch die Zuordnung zu den jeweiligen politischen Ebenen stattfinden konnte. Aber das wäre nicht möglich gewesen, wenn die Kursleitenden das hätten alleine entwickeln müssen, weil sie dafür natürlich nicht ausgebildet sind. Sie sind eben Sprachlehrer und nicht politische Bildner.
Ich erinnere mich an den Workshop im Februar und da haben Sie den Begriff des Überwältigungsverbotes genannt in dem Zusammenhang mit politischer Grundbildung. Vielleicht können Sie das nochmal kurz ein bisschen mit Inhalt füllen. Was ist damit gemeint?
Politische Diskussionen sind Interessendiskussionen. Das heißt, jeder, der etwas dazu beiträgt, selbst wenn er denkt, er formuliert es neutral, formuliert implizit sein eigenes Interesse. Überwältigungsverbot meint, dass insbesondere die Lehrperson, die Kursleitung, sich klar seiner und ihrer Rolle bewusst werden muss, nämlich das Thema zu setzen, die Diskussion zu leiten und bei all diesen methodischen Kurselementen nicht zu sehr die Schülerschaft zu führen. Also Politik ist keine Naturwissenschaft oder Sprache, wo der Lehrer sagen kann, das ist richtig oder falsch, sondern Politik ist interessengeleitet, sodass ein Lehrer und eine Lehrerin immer aufpassen muss, ob er oder sie mit einem Thema lenkt, mit einer politischen Meinung vielleicht auch die Schülerinnen und Schüler beeinflussen kann. Und das muss vermieden werden. Die Schülerinnen und Schüler müssen aufgrund von Fakten, die vermittelt werden im Unterricht, ihre eigene Haltung entwickeln und ihr eigenes Urteil bilden können, ohne dass es irgendwie gesteuert ist von der Lehrperson.
Das ist aber schon auch anspruchsvoll, also was die Lehrperson angeht, weil die sich ja dann doch sehr, sehr stark zurücknehmen muss, weil selbst eine Lehrperson natürlich eine politische Meinung hat, eine politische Haltung hat.
Das ist so und in der Praxis, in dem Pilotprojekt, was wir durchgeführt haben, hat es da teilweise auch das eine oder andere Problem gegeben, weil dann die Lehrkräfte natürlich keine politischen Bildner sind, sondern sie sind eben Deutschlehrer oder eben auch Grundbildungslehrer. Und sie sind es vielleicht auch privat gewohnt, auch ihre politische Meinung mitzuteilen und dann auch Kommunalwahlen zu sagen, naja, also AfD oder Linke oder Grüne, die darf man jetzt auf gar keinen Fall wählen. Oder die würde ich auf gar keinen Fall wählen. Mhm. Also da mussten wir dann schon bei der einen oder anderen Stelle auch Stopp sagen und sagen, so, wie können wir das besser machen? Achtet mal so darauf, versucht euch mal selbst zu beobachten in dem, was ihr sprecht und versucht eben das so zu formulieren, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Meinung sagen können und ihre eigene Haltung entwickeln können. Also es ist nicht einfach. Aber es ist eine Übungssache, würde ich mal sagen.
Dann passt ja eigentlich ganz gut auch der Begriff des Kontroversitätsgebots. Also auch das ist ja im Bereich der politischen Bildung ein Thema. Wie kann man das in so eine Veranstaltung dann ganz konkret integrieren? Weil das wäre dann ja sehr, sehr breit angelegt.
Ja, da geht es um den Kern von Demokratie. Also wie entwickeln wir in der Demokratie unser Wissen, wie entstehen Entscheidungen? Und da hat sich herausgestellt, dass nur aufgrund von unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Interessensbekundungen überhaupt eine gute Entscheidung entstehen kann. Also vielleicht kann man auch nochmal so dieses alte Bild nehmen aus These, Antithese, Synthese. Durch unterschiedliche Meinungen entstehen erst und werden die unterschiedlichen Positionen und Interessen sichtbar und können dann in einem Kompromiss zusammengeführt werden. Und eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass diese Interessen in Form einer, ich sag mal, eines Diskussionsduells, also Kontroversität, ist das ja, dann eben auch auf jeden Fall aufeinanderstoßen müssen. Und das meint eben Kontroversitätsgebot. Alles, was in der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, muss auch im Unterricht als kontrovers erscheinen. Und Einseitigkeit wäre genau das Gegenteil. Und das erleben wir ja zum Beispiel in so einem Konflikt wie gerade in der Ukraine, wo eben unterschiedliche Interessen ihren jeweiligen Bevölkerungen einseitige Meinungen oder Haltungen auch mitteilen. Genau das darf in der Demokratie nicht passieren.
Also das heißt, Meinungen müssen auch dann Thema in so einer Veranstaltung sein, wenn es Mindermeinungen sind zum Beispiel. Denn da gibt es ja auch immer noch das Problem der sogenannten False Balance, wo dann plötzlich, wenn eine Mehrheitsmeinung und eine anerkannte Mehrheitsmeinung neben einer abstrusen Mindermeinung stehen würde, die beiden aber dann scheinbar nebeneinander stehen, dass es dann so aussieht, als würden sie tatsächlich auch gleich richtig oder gleich falsch sein.
Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Zunächst einmal muss man aber sagen, dass auch ein Argument, ein gutes Argument immer wieder überprüft werden muss und sich selbst an einem extremen Minderheitsargument sich immer wieder als richtig erweisen muss, also quasi geschärft werden kann an dieser Minderheitenposition. Insofern ist es grundsätzlich nichts Falsches, auch eine kleine Minderheitenposition als Gegenpart zu nehmen im politischen Unterricht. Mhm. Was deutlich werden muss, und das darauf rekurrieren Sie ja, ist, wie insgesamt die politische Stimmung oder die gesellschaftspolitische Stimmung ist, weil sich doch einige Leute in ihren politischen Urteilen auch an dem orientieren, was andere Menschen auch denken und wie vielleicht auch der gesellschaftliche Fluss ist. Und da darf natürlich nicht der Eindruck entstehen, dass auf einmal eine Gegenposition 50% der Bevölkerung ausmacht. Ein gutes Beispiel sind ja jetzt gerade innerhalb der Corona-Zeit auch die Querdenkerbewegung, die ja sehr offensiv und auch sichtbar in ihren Demonstrationsverhalten ist, was auch gut ist, dass sie das tun. Aber es ist eben wichtig, deutlich zu machen, das ist eine Minderheit von 10-20% und auf gar keinen Fall eine große Minderheit oder gar die Mehrheit.
Und da sind wir im Grunde genommen ja schon eigentlich auch beim Thema soziale Netzwerke und Medien. Gehört das auch zu politischer Grundbildung, wenn man das Bild ganz komplett machen will? Also weil viel an Politik, von politischer Bildung, an politischer Meinungsbildung vor allem findet heute ja wirklich in den sozialen Netzwerken, im Internet also statt. Müsste das und gehört es vielleicht auch schon dazu?
Das ist ein ganz wichtiges Feld. Neben dem, was Sie gerade sagten, dass das also immer dominanter auch wird für die Mikrodiskussionen, sage ich jetzt mal, innerhalb der kleinen Bevölkerungsmilieus, ist es auch für die Grundbildungsschülerinnen und Schüler und Teilnehmenden sehr wichtig, weil dann das ist genau das Feld, wo sie eben kurze Texte haben, wo sie auch plakative Texte haben, die sie auch nachvollziehen können. Also die meisten haben auch ein Smartphone, die meisten tummeln sich in den sozialen Netzwerken. Insofern ist es auch wichtig, das mit einzubeziehen und da auch eine Medienkompetenz zu entwickeln, da auch nochmal deutlich zu machen anhand von bestimmten Beispielen, auf was man achten muss, welche Botschaften der sozialen Medien, welchen man vertrauen kann möglicherweise, die vielleicht auch abgesichert sind, wissenschaftlich abgesichert sind, welche man hinterfragen muss, sodass dann auch zum Beispiel in den Pilotprojekten, die ich schon erwähnt hatte, Internetrecherche, Webseitenkritik eine wesentliche Rolle spielte, sowohl bei den Parteien, etwa vor Wahlen, also kann man denen glauben, was sie auf ihrer Website stehen haben, als auch natürlich in den Messenger-Diensten, die die einzelnen Teilnehmenden auch bedienen.
Mhm. Aber wenn jetzt also Teilnehmende in Alphabetisierungskursen sind und, sagen wir mal, Grundkenntnisse jetzt schon haben und sich zum Beispiel jetzt im Internet auf Seiten von politischen Parteien oder vielleicht auch einzelnen Politikerinnen oder Politikern informieren wollen. Gibt es da ausreichend viele Angebote, die speziell in diese Klientel ausgerichtet sind, also konkret in einfacher Sprache?
Das ist die absolute Minderheit, also die Minderzahl. Mhm. Da kann jeder, der zuhört, gerade selber auf den Webseiten sich erinnern, da gibt es höchst selten die Klickfunktion leichte Sprache. Mhm. Das ist eben der Button, der es einem ermöglicht, bestimmte Inhalte einer Website oder der Webseiten eben in einer sehr einfachen Sprache zu lesen, einer Sprache, die dann eben auch Alphabetisierungsteilnehmende dann leichter verstehen. Mhm. Es gibt aber die Seiten. Wir sind ja Volkshochschule. Nicht alle Volkshochschulen haben diese Seiten, aber mehr und mehr Volkshochschulen bieten so etwas an. Und es ist dann eben eine optionale Darstellung, die man dann eben auch da nutzen kann. Weil natürlich könnte man auch sagen, politische Diskussionen ab einem gewissen Punkt sind sie natürlich komplex und müssen sich auch einer Sprache bedienen, die vielleicht komplexer ist. Das schließt sich aber nicht aus. Man kann einen Sachverhalt in leichter Sprache darstellen und kann es dann trotzdem optional in einer komplexeren Sprache ebenso formulieren. Das ist alles eher eine Frage der Technik und ja, und auch des Engagements und auch der Ressourcen, muss man auch sagen. Weil ich kann es selber an meiner eigenen Volkshochschule gerade sagen, es ist enorm aufwendig, uns die Webseite, die eigene Webseite komplett oder zumindest in wesentlichen Teilen dann in leichter Sprache umzuformulieren bzw. als Option anzubieten.
Vielleicht können wir ganz am Schluss nochmal so ein bisschen plastisch werden oder praktisch werden. Wie sieht so ein Alphabetisierungskurs oder wie sehen die Inhalte von einem Alphabetisierungskurs aus, wenn politische Grundbildung eine Rolle spielt? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich hatte das schon mal vorher genannt. Also man muss es sich in einer guten Balance vorstellen zwischen Lese-Rechtschreib-Thematiken und eben auch politischen Thematiken. Im Idealfall werden die miteinander verknüpft. Anlassbezogen vor Wahlen kann man einfach die Wahlen natürlich zum Thema machen, aber man kann eben auch bei einem sonstigen Thema immer auch in Gruppenarbeit auch einzelne politische Themen behandeln. Also es geht zum Beispiel, Stichwort Lebensweltbezug, natürlich auch darum, wie komme ich jetzt überhaupt zur Volkshochschule zum Kurs? Kommt der eine oder andere mit der Straßenbahn, mit dem ÖPNV? In welchem Takt fährt diese Straßenbahn? Hat die entsprechende kommunale Verkehrsgesellschaft wieder die Tarife erhöht? Das sind Thematiken, die man schon anlassbezogen thematisieren kann und die man dann natürlich auch mit ganz bestimmten Begrifflichkeiten, die aus dieser Thematik erwachsen, Straßenbahn oder Fahrkartenkontrolleur oder andere Schreibanlässe, dass man eben die mit dieser Lese-Rechtschreib-Kompetenz und auch den Unterricht dazu verbinden kann. Das ist ein Ansatz, den wir betrieben haben. Ein zweiter ist, der grundsätzlich im Unterricht, egal ob Alphabetisierung oder anderen Thematiken sinnvoll ist, haben wir Praxisbesuche, Exkursionen versucht, sehr stark in diese Kurse hineinzubringen. Das heißt also, man geht zusammen zum Beispiel ins Rathaus und schaut sich eine Ratsdebatte an, ist ganz sicher nicht die gesamte, um anschließend festzustellen, worüber haben die denn jetzt gesprochen? Und das dann auch miteinander im Unterricht wiederum zu thematisieren. Das hat natürlich manchmal ein Frustrationspotenzial, aber es hat auch gleichzeitig eine Attraktion, weil man gemeinsam mit den Kursteilnehmenden etwas macht und weil man sich dann wiederum auch untereinander unterhält. Also Portionierung ist wichtig und auch natürlich eine gute Mischung zwischen Leserechtschreibthemen und politischen Themen.
Lassen sich solche Veranstaltungen, solche Kurse eigentlich auch online durchführen oder sind die unbedingt an Präsenz gebunden?
Die kann man auch online machen. Also diese Kompetenz ist bei vielen Teilnehmenden vorhanden. Also Videokonferenz, das kann man ja einmal auch einüben. Also wie kann ich mich auf dieser Plattform jetzt anmelden beziehungsweise zurechtfinden? Und wie gesagt, die Medienkompetenz ist sehr häufig vorhanden und das kann man dann mit den Privatgeräten machen oder man kann natürlich auch in der Volkshochschule mit den dort vorhandenen Medien das machen. Also spricht nichts dagegen, das auch als Online-Konferenz, Videokonferenz zu machen.
Ja, Dr. Günther Hinken, Leiter der Volkshochschule in Leverkusen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Stein.
Das war die zweite Episode des dreiteiligen Podcasts Gemeinsam durch den Wörterwald Grundbildung als Voraussetzung für mehr gesellschaftliche Teilhabe. Und wir begleiten damit eine Fachtagung, die zu diesem Thema am 18. Februar online stattgefunden hat. Veranstalter der Tagung war das Alphanetz NRW des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW gemeinsam mit der Supportstelle Weiterbildung Qualis NRW. In der nächsten Folge des Podcasts geht es um das spannende Thema Gesundheitskompetenz und ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Mein Name ist Michael Stein. Wir hören uns.